Dieser Podcast sollte chronologisch gehört werden. Das hier ist vorerst die letzte Folge von Geschmacksfragen. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Geschmacksfragen. Ich bin Chris Su und ich sitze hier tatsächlich gerade ganz allein im Studio. Denn dieses Finale wird ein bisschen anders als die letzten Folgen. Heute geht es ja darum, wie man den Wandel in die Branche bekommt. Und wie in jeder Folge haben wir dafür mit absoluten Experten gesprochen. Und mit Josef habe ich darüber knapp eine Stunde gesprochen. Josef begleitet mich also heute nicht als Co-Host, sondern wird uns als einer unserer Experten weiterhellen. Ich möchte mich jetzt schon mal bedanken bei allen, die das hier gerade hören. Ich hoffe sehr, dass dieser Podcast euch gefällt und auch bei euch etwas anstößt. Vergesst nicht, den Podcast zu teilen mit Menschen, die ihn auch hören sollten. Denn vielleicht können wir so wirklich etwas bewegen. Die Aufnahmen für den Podcast liegen jetzt schon etwas zurück und ich merke bei mir viele Veränderungen in meinem Konsumverhalten. Ich gehe viel bewusster einkaufen und nehme mir dafür auch mehr Zeit. Vergleiche viel mehr Produkte. Ich habe meinen Snack-Konsum schon deutlich runtergefahren und will das Gleiche nun auch mit Softdrinks machen. Außerdem hat sich bei mir Klaus Mehler aus Folge 3 gemeldet, um mir gute Märkte in Hamburg zu empfehlen. Da freue ich mich sehr drauf. Dementsprechend hat sich das rein persönlich für mich schon sehr gelohnt, diesen Podcast zu machen. Also vielen Dank an euch fürs Zuhören, für die Unterstützung, für das Teilen des Podcasts und für die Beiträge in den Kommentaren und auf LinkedIn. Aber ich will es jetzt auch nicht länger hinauszögern als notwendig. Starten wir mit der Folge. Schauen wir uns die Lösungsansätze an. Egal über welches Problem der Lebensmittelbranche wir gesprochen haben, der Weg zu den Lösungen sah immer sehr gleich aus. Man braucht Vertrauen, Transparenz, Authentizität, Ehrlichkeit, Fairness. Wir müssen auf Augenhöhe kommen. Deswegen finde ich es auch so stark, dass Josef normalerweise immer hier neben mir sitzt und sich einmischt, mich aufklärt, mir zuhört und mir auch widerspricht. Also für mich war diese Augenhöhe im Podcast immer gegeben und ich finde, dass Josef sehr tiefe Einblicke mir und auch euch gegeben hat über die Branche, über sein Unternehmen Nutri-United und auch über sich persönlich. Und ich finde, man spürt extrem seinen Willen zur Veränderung. Aber nicht nur den Willen. Josef saß mir hier gegenüber mit einem T-Shirt, auf dem stand Machen, Machen, Machen. Und das Machen, das geht jetzt erst richtig los. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht auch ein bisschen Angst davor hat, jetzt selbst zum Protagonisten im System zu werden.
Angst nicht. Ja? Respekt. Und am Anfang eine gewisse Unsicherheit. Haben wir schon kurz darüber gesprochen, will ich mir das nochmal antun? Ja. Wie kann denn das sein, dass ein so schönes Thema wie Zusammenessen so emotionalisiert und so spaltend in der Gesellschaft dazu führt, dass wir uns auch da so bissig angehen die ganze Zeit? Ne? Das machst du falsch und wie kannst du das nur essen? Und ergibt aus meiner Sicht so wenig Sinn, weil wir uns weiter voneinander entfernen und anstatt über die Lösung zu reden, uns die ganze Zeit nur gegenseitig in die Hacken hauen. Und das aber jetzt wieder zurückkommt zu deiner Frage, haben wir schon auch überlegt, wenn ich mich in dieses Haifischbecken dann begebe, wird es ganz anders sein als der Beitrag, den ich unternehmerisch zur Bewältigung der Energiekrise beitragen möchte. Da war das alles sehr, sehr positiv. Aber hier hatte ich wirklich Sorge, dass ich da auch den ein oder anderen ideologischen Stein zwischen die Beine geworfen bekomme. Und ich muss sagen, da bin ich unglaublich dankbar, dass das bis jetzt nicht passiert ist, sondern dass wir Zuspruch bekommen, dass das schön ist, dass wir das angehen, dass es durchdacht ist, was wir machen und nicht so hauruck. Und von daher, ja, bin ich, Mensch, es ist alles gut.
du hast ja auch gesagt, dass Nutri United ist so, ist eigentlich das Unternehmen für deinen Vater irgendwie. Also
ja, schon,
so,
ja.
Das tust du für ihn jetzt mal so auf einer metaphorischen Ebene gesprochen. Da ist ja auch sehr viel DNA sozusagen in diesem Unternehmen von dir, von deiner Geschichte als Mensch. Wie ist das mit dem eigenen Gesicht und dem eigenen Namen dann wirklich auch dafür zu stehen? Weil du stellst dich ja wirklich hin und sagst, ich bin Josef Brunner, das hier ist Nutri United.
Ja, eigentlich möchte ich das nur am Anfang machen. Und zwar nicht, weil ich mich dann zurückziehen möchte, sondern weil ich ja einfach nur so ein Eisbrecher sein möchte. Weil es so viele Menschen da draußen gibt und ein paar haben wir in dem Podcast gehört, den Govinda, den Jörg, die Familie Grasmeer, die so viel mehr machen als ich, die teilweise über Generationen hinweg einen Beitrag leisten oder ein Startup teilweise über zwei Dekaden jetzt führen und gegen diese ganzen Windmühlen kämpfen. Und das ist so viel wichtiger als das, was ich mache, Chris. Ich möchte anschieben und starten. Vielleicht darf ich auch den Weg skizzieren. Aber die Magie, die mit Nutri United entstehen wird, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Wenn du, vielleicht bin ich nur eine Rampensau, die da vorne läuft. Aber du hast es ja aus diesen Gesprächen mitbekommen. Die Menschen, die wissen alle, was getan werden muss. Die haben nur leider die Plattform nicht. Und die haben aber Mikroerfolge. Und die einzige Aufgabe, wenn du das so formulieren willst, die wir als Unternehmen haben, ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir die Mikroerfolge auf eine Makroebene heben können. Und das wiederum gibt mir große Hoffnung, weil ich selbst ja gar nichts machen muss. Ich muss ja nur den Weg bereiten.
Josef will, dass andere von seinem unternehmerischen Wissen profitieren. Deswegen hat er ja auch sein Buch Follow the Pain geschrieben. Und in diesem Buch gibt es einen kleinen Zwei-Punkte-Plan, wie man eine Branche verändern kann. Das gibt schon mal einen Hinweis, wie es mit Nutri United weitergehen könnte. Der erste Punkt ist Kreativität. Man braucht Kreativität, um in eine Branche Träume und Visionen hineinzutragen. Um selbst das resilienteste System in den Grundfesten zu erschüttern. Aber damit der Status quo aufgegeben wird für etwas Neues, dafür braucht es den zweiten Punkt, die brachiale Exekution. Und da war uns Josef noch eine Erklärung schuldig.
Ideen sind absolut wertlos, wenn du sie nicht umsetzt. Und dann sind sie auch eine Verschwendung. Und jetzt spricht ein Tagträumer. Mhm. Also es im wahrsten Sinne, ich träume viel. Und mal mir dann so ein romantisches Zielbild, wie ich gerne eine Industrie hätte, wie ich ein Thema gerne angehen möchte und träume immer diesen Endzustand zusammen. Das ist sehr ruhig und naiv, romantisch. Sondern dann weiß ich aber, dass dieser Weg dahin, der ist brutal. Und so brutal, dass die Menschen, die nicht unternehmerisch tätig sind, das auch nicht wirklich nachvollziehen können. Aber er ist auch ziemlich geil, ja, dieser Weg, weil du bist alleine, ja, und du gehst stoisch, fräst du durch den Schnee hin zum Gipfel, ja, und jeder Schritt tut weh. Der Unterschied zwischen unternehmerischem Erfolg und Misserfolg liegt nicht in dieser romantischen Phase am Anfang, ja, dass du vielleicht etwas mehr in wohligeren Farben dein Bild malst, sondern liegt in dieser Härte der Reise und ob du bereit bist, nochmal einen Schritt zu gehen. Und wenn du wieder einen auf die Mütze bekommen hast, dich abzuschütteln und zu lächeln und sagst, hau doch nochmal zu, schlag mir noch einmal eine rein. Und dann einfach diese, deswegen heißt das Buch ja Follow the Pain, diesem Schmerz zum Ziel folgen. Und da entsteht unternehmerische Substanz und wahrer Wandel, weil so etablierte, komplexe Systeme auch eine sehr große Widerstandsfähigkeit haben. Ja, und jetzt haben wir über die Ernährungsbranche gesprochen. Die ist ja extrem stabil in der Art und Weise, wie sie funktioniert. Und die Unternehmen, die in der Branche sind und groß sind, die werden größer und die kleinen werden kleiner. Und dort, wo Profit ist, geht mehr Profit. Dort, wo Stress ist, ist mehr Stress. Das heißt, das System ist super stabil. Und wenn du da rein willst, ja, dann brauchst du eine ganz gesunde Portion an Insanity, ja, um da reinzugehen und sagen, ich höre hier nicht auf. Und das darf ich nach ein paar Unternehmen sagen. Die Leute, mit denen du es zu tun hast, sowohl die Alliierten als sowohl die einem skeptisch gegenüber sitzen, ja, die merken deine Ernsthaftigkeit und deinen Willen. Und deswegen ist die brachiale Exekution im unternehmerischen Kontext das absolut wichtigste Werkzeug, das du brauchst.
Und was sind gerade jetzt in diesem Moment erstmal die größten Herausforderungen, mit denen du dich konfrontiert siehst?
Die richtigen Unternehmen Teil des Verbundes werden zu lassen. Ja, wir haben ja eine Mischung, wenn du dir den Bauplan der Firma anschaust, dass wir neue Produkte in den Markt reinbringen wollen, die besser sind als das, was es da draußen gibt, allerdings auch schmecken und in die finanzielle Lebensrealität der Menschen passen. Und um das zu tun, brauchen wir erstmal eine Bibliothek an Produktionsfähigkeiten, weil ich möchte mich sowohl nach unten als nach oben auch vertikal integrieren und ich möchte alles, was ich kontrollieren kann, auch kontrollieren. Und deswegen kaufen wir Produktionsbetriebe. Und da schaue ich natürlich auf die Produkte, aber die Produkte kannst du ja ändern. Also wir werden jetzt niemanden finden, der zu 100% unter diese Klammer passt. Aber finden wir Menschen, die an die Klammer glauben und die Produktionsfähigkeiten sowohl vom Wissen als auch vom Maschinenpark haben, damit diese Vision auch Realität werden kann. Und das ist so der absolute Fokus zurzeit auf der Infrastrukturseite. Und dann das zweite Thema, mein direktes Team. Und ich glaube sehr daran, dass organisatorische Gesundheit unterschätzt wird. Das ist der eigentlich größte Wettbewerbsvorteil, den du haben kannst. Witzigerweise mit denselben Werten versehen, die uns auch die Menschen zur Lösung der Ernährungswende mitgegeben haben. Vertrauen, Transparenz. Und das sind auch die Werte, die ich implementieren möchte. Wieder mit einem komplett neuen Team zum Großteil. Und das dauert immer eine Zeit, bis du da bist. Und das sind so meine zwei größten Themen. Team und Infrastruktur.
Das klingt für mich, und ich bin wirklich kein Unternehmer, und bin jetzt nicht so businessseitig super bewandert, klingt für mich aber eigentlich wie eine Art Investment mit extra Steps. Also wie die Art und Weise, wie ein Investor eigentlich daran geht, zu sagen, okay, ich suche mir die Leute, also gutes Personal und irgendwie eine sinnvolle Struktur haben und in die investiere ich Geld und hoffe, dass die es für mich vermehren. Jetzt ist die Art und Weise, wie du es machst oder beschreibst, ja eigentlich, also zwar diese Investorenperspektive, zu sagen, das sind die Themen, die dir besonders wichtig sind, aber bringst die ja dann zusammen zu dir. Kommt das aus deiner Zeit als Investor, wie du darüber nachdenkst? Weil das würde es ja dann vielleicht sogar, also sehr unique aus deiner Perspektive machen, weil das könnte man ja vielleicht als jemand, der aus der Food-Branche und da die Expertise mitbringt, würde man das vielleicht gar nicht so sehr angehen aus dieser Perspektive, wie jetzt das bei dir klang.
Als ich verkündet habe, dass ich mich auf diese unternehmerische Reise begebe, habe ich gesagt, 4 Exits und ein IPO haben mich ausgebildet, wenn du so willst, dass ich jetzt in der Lage bin, dieses Thema anzugehen. Der Grund, warum ich das vorschiebe, bevor ich dir die Antwort gebe, ist, dass ich aus irgendeinem Grund mit so viel Glück gesegnet wurde, dass ich so viele unterschiedliche Perspektiven auf Unternehmensaufbau haben darf. Ich durfte Unternehmen selbst gründen, bootstrapped, ich durfte Unternehmen einmal sogar an die Börse bringen. Ich durfte mit Venture Capital arbeiten, mit ganz tollen Venture Capitalists arbeiten. Ich durfte Unternehmen kaufen. Ich wurde gekauft. Ich durfte investieren und habe da wahnsinnig viel gelernt und habe dann diese Fähigkeiten auf den Tisch gelegt. Also so, und jetzt, das sind das, was ich in meinem Rucksack habe. Wie kann ich das denn jetzt einsetzen, um etwas zu bauen, das die Chance hat, dieses System aufzubrechen? Und das habe ich versucht. Und deswegen kannst du Nutri United in keine Schublade einordnen. Und das finde ich so, deswegen triffst du so einen guten Punkt. Viele, die die Lebensmittelbranche verändern wollten, haben das versucht mit so einem Standardweg. Also wie man Startups macht. Und ich mache ein Produkt und ich mache Werbung und ich mache bla bla bla. Und das war nicht von Erfolg gekrönt. Und ich versuche das anders. Ich sage nicht, dass wir erfolgreich sein werden, sondern ich möchte nur erklären, wie der Gedankenprozess da war, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ich sag, was braucht es, um das System aufzusprengen und zu verändern? Und dann nehme ich das Beste der Welten, die ich sehen durfte. Also der Teil, wo wir Unternehmen zukaufen, der ist sehr nah an Financial Modeling, an M&A, an Zukäufe. Dann haben wir einen Teil, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir kaufen immer Immobilien mit und Grundstücke für Expansion. Das ist total gegen die Logik eines Private Equity Investors als Beispiel. Aber ist unternehmerisch sehr wichtig, weil es uns Kontrolle gibt über unsere eigenen Produktionsfähigkeiten und wir können expandieren. Wir haben Mitarbeiterwohnungen, damit wir attraktiverer Arbeitgeber sind. Und wir haben wirklich versucht, rein unternehmerisch ranzugehen, aber schon auch ein bisschen retortenmäßig. Das ist okay, wir bauen uns das zusammen und haben uns da, wie wir schon drüber gesprochen haben, sehr viel Zeit genommen und gehen jetzt los. Aber mit einem ganz, ganz klaren Plan.
Und genau das ist eben die Mischung, die mir Hoffnung gibt bei Josef und Nutri United. Man hat die Liebe zum Produkt und die Handwerksqualität der kleineren Betriebe oder sogar Familienunternehmen. Man hat hohe Ansprüche und nimmt gleichzeitig die Verantwortung für Gesundheit, Umwelt und auch der ökonomischen Realitäten der Konsumentinnen und Konsumenten wahr. Und dahinter ist mit Josef jemand, der unternehmerisch sehr erfolgreich ist, der Biss hat und der auch bereit ist, zu kämpfen für die Sache. Und das war jetzt vielleicht alles gerade etwas technisch. Deswegen gehen wir jetzt wieder mal etwas weg von dem Unternehmerischen hin zu dem gesellschaftlichen und auch zur politischen Seite. Wie kann man da etwas bewegen? Dafür hat sich Josef mit Professor Dr. Kai Kolpatzik getroffen. Er hat 14 Jahre lang den Aufbau des Bundesverbands im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung der AOK Deutschland geleitet. Heute ist er wissenschaftlicher Leiter des Wortbild-Verlags, unter anderem der Apothekenrundschau.
Ich habe eine Professur für Digital Health und Public Health Policy, genau wie man im Gesundheitswesen Themen platziert, Agenda-Setting macht. Und ein Beispiel, ich habe die ersten drei Sugar Reduction Summits in Deutschland durchgeführt, um aufzuklären, was heißt das, wenn wir den Zucker, wie wir ihn konsumieren, für die Gesellschaft, für die einzelne Person, für die Politik und für die ganzen gesundheitsökonomischen Kosten. Das sind so Themen, die ich vorangebracht habe in Deutschland.
Er hat sowohl Medizin als auch Gesundheitswissenschaften studiert, kennt beide Seiten also sehr gut. Eine wirklich gute Grundlage, um differenziert die richtigen Schritte zu identifizieren, die notwendig sind, die Lebensmittelbranche für die breite Gesellschaft zu verbessern. Wir haben in der zweiten Folge bereits über den Nutri-Score gesprochen. Dr. Kai Kolpatzik hat dabei geholfen, ihn in Deutschland einzuführen. Der Weg dorthin, Stichwort Lebensmittelampel, war aber lang und steinig.
Vielleicht fange ich mit einem Beispiel an. Wir haben 2010 uns intensiv dafür eingesetzt, die Lebensmittelkennzeichnung mit Farbkennzeichnung auf der Vorderseite in Brüssel umzusetzen. Und in dem Ernährungsausschuss haben dort die ganzen europäischen Krankenkassen, Rentenversicherung zusammengeholt, breite Bündnisse mit Verbraucherverbänden zusammengeholt und dann in Brüssel in dem Ernährungsausschuss eine 30-30-Entscheidung bekommen, Patt-Situation. Patt ist keine Zustimmung. Und nachher auf der Ministerebene wurde das dann auch wieder einkassiert. Aber Frontal 21 hat dann 6 Wochen später aufgezeigt, wie die Gespräche in Brüssel gelaufen sind von der Lebensmittelindustrie, von den Lobbyverbänden dort, mit dem Ergebnis und der Kernaussage, die Lebensmittellobby hat 1 Milliarde Euro investiert, um die Ampel zu verhindern. Das ist, wogegen wir kämpfen, will ich mal sagen, wogegen wir angehen, wogegen wir versuchen, mit den wissenschaftlichen Nachweisen, die wir haben in diesen ganzen Bereichen, zu argumentieren und ebenfalls versuchen, Politik zu überzeugen.
Und auch wenn wir nicht nur positiv über den Nutri-Score gesprochen haben in diesem Podcast, zeigt dieser echte Effektivität. Denn die eine Seite ist es, dass der Nutri-Score dabei hilft, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Die andere Seite ist es, dass der Nutri-Score dabei hilft, dass Hersteller ihre Produkte verbessern. Aber eine Sache, die wir kritisiert haben, da stimmt Kai zu. Der Nutri-Score sollte nicht freiwillig sein.
Mir ist es mitgelungen, den Nutri-Score umzusetzen in der letzten Regierungskoalition oder dazu beizutragen, dass die Bundesregierung eine Möglichkeit geschaffen, dass es freiwillig in Deutschland angewendet wird. Das ist einer der Erfolge. Eine verpflichtende Umsetzung kann nur auf der EU-Ebene passieren. Dort sind zwei Länder, die weiterhin dagegen sind. Italien, Griechenland. In Italien ist es namentlich auch Ferrero, die ganz gezielt dagegen sind und das verhindern. Aber dort ist auch in der letzten Legislatur authentisch versucht worden, seitens der Bundesregierung nicht nur das freiwillig in Deutschland einzuführen, was erfolgt ist und umgesetzt wird, sondern auch auf der EU-Ebene das verpflichtend umzusetzen.
Das ist das, was Josef meint, wenn er sagt, dass das System der Lebensmittelbranche so resilient ist. Änderungen sind nur sehr schwer möglich.
Und wichtig ist, die Verbände, die dafür sind, dass die Gesundheit in dem Bereich der Ernährung eine wichtige Rolle spielt, nicht nur der Gewinn sozusagen und die Kostenoptimierung von den Produkten, dieses Bündnis immer wieder neu zu bilden. Und wir haben das gesehen letztens bei der Lebensmittelwerbung, bei der Einschränkung an Kunden, an Kinder, gerichteter Werbung für stark salzhaltige, fetthaltige, zuckerhaltige Produkte, hochkalorische Produkte. Dort habe ich zur AOK-Zeit noch ein Bündnis von 60 Verbänden mit initiiert. Wir haben das, oder ich habe das vorher in Özdemir vertreten. Wir haben sozusagen ein wichtiges Gewicht in die Waagschale gelegt, um einen Gegenpol oder auch klar zu sagen, es muss etwas passieren und die Bürger und Bürger sind aber auch bereit, dass es dafür gesetzliche Änderungen geben muss. Der Wille sozusagen ist das, was fehlt. Ich könnte viele Bereiche erzählen, wo das immer möglich ist, juristisch auch möglich ist. Auch wie gesagt, auf der Ebene Brüssel ist das nicht möglich. Es ist sehr wohl möglich. Was allein fehlt, ist der politische Wille.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns aufklären, uns informieren, uns zusammenschließen. Es braucht Zusammenschlüsse, um etwas bewegen zu können. Um für etwas kämpfen zu können und eine Chance zu haben, diesen Kampf auch zu gewinnen. Schauen wir auf ein anderes Thema, das wir auch schon in diesem Podcast hatten. Der Zucker und die Softdrinksteuer. Wir erinnern uns, die war in Großbritannien ja eigentlich ein großer Erfolg.
Das ist, was ich auch in der Politikberatung immer gerne mache und sozusagen vorhalte, die Best-Practice-Beispiele international. Das funktioniert ja. Nehmen wir das Beispiel der Softdrinks. In Großbritannien ist 2018 die Softdrinksteuer oder die unternehmensbezogene Steuer auf Zucker und Softdrinks eingeführt worden mit einer zweijährigen vorherigen Ankündigung und im Ergebnis, dass die Hälfte der Softdrinkhersteller den Zuckergehalt unter die Grenze reformuliert haben, das Produkt so verändert haben, dass es weniger als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter Produkt hat und damit keine Steuer zahlen mussten. Das ist sehr wohl möglich. Wenn wir das hier in Deutschland ansprechen, oder ich habe es angesprochen, vor allen Dingen auch mit den Retailern, um dann auch klar zu sagen, dass ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Handelsketten vorliegt, die diesen Wettbewerbsvorteil auch gerne suchen. Und dort ist die klare Aussage, wenn hier kein politischer Druck ist, machen wir nichts. Also das, was in anderen Ländern funktioniert und Reformulierung ist ein kleines Invest, aber das ist bei den internationalen Konzernen bereits umgesetzt und erprobt und getestet. Es ist nichts, was man blind macht, was irre Kosten verschlingen würde. Von daher, es geht und von daher ist es aus meiner Sicht relativ einfach umzusetzen, weil die Erfahrungen da sind, die Prozesse sind vorhanden. Aber auch hier wieder, was fehlt, ist der Wille. Und in dem Fall der Druck der Gesellschaft, der Druck der Gesundheitsakteure an der Stelle.
Aber warum fehlt denn der politische Wille?
Ist eine schwierige Frage. Und nehmen wir das Beispiel der aktuellen Regierungskoalition mit der Verhandlung des Koalitionsvertrages. In der Vergangenheit war es immer so gewesen, das, was im Koalitionsvertrag stand, wurde auch umgesetzt. In der Verhandlung des letzten Koalitionsvertrages haben wir es so weit geschafft wie bisher noch nie, dass die gesundheitsbezogene Verbrauchsteuer auf Zucker in Softdrinks bis 2 Tage vor Abschluss der Verhandlung im Koalitionsvertrag drin stand. Dann hat die FDP das rausgenommen sozusagen oder rausgebracht. Und der politische Wille ist in Teilen da. Er ist nicht überall da. Ich habe den Prozess begleitet, der nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie zur Verringerung von Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten. Auch in der letzten Regierung, in dieser Regierung, steht das noch auf dem Plan, dass es dieses Jahr angegangen wird. Dort saß Industrie- und Gesundheitsverbände am Tisch. Einzelne Gesundheitsverbände sind rausgegangen, weil klar war, es mündet alles nur in freiwilligen Selbstverpflichtungen. So ist es auch gekommen. Und die Effekte der vergangenen Bundesregierung im Sinne einer Reformulierung der Produkte hin zu einem gesünderen Produkt sind im homöopathischen Bereich, muss man ganz ehrlich sagen. Softdrinks sind, soweit ich die Zahlen im Kopf habe, von 9,0 Gramm pro 100 Milliliter Produkt Zucker auf 8,8 Gramm gesenkt worden. Das ist homöopathisch, damit erzielt man keine Effekte. Es ist möglich und der Druck muss demzufolge noch größer sein, dass die Verbände, Elternverbände und so weiter sich nach vorne stellen und dieses aktiv einfordern oder im Einkaufsverhalten auch zeigen.
Und hier kommt für mich ein bisschen alles zusammen, was wir in diesem Podcast bisher besprochen haben. Es ist möglich, der Druck muss erhöht werden, man muss sich zusammenschließen, um den Druck erhöhen zu können und mehr Einfluss zu bekommen. Und man muss am Ende im Doing auch zeigen, dass es einem wichtig ist. Konsequent sein. Und konsequent sein im Handeln, das fällt mir gar nicht so leicht. Josef aber schon. Also habe ich ihn gefragt, wozu er mir raten würde. Gibt es da irgendwelche Schritte, wie man sich selbst motivieren kann für eine bessere Ernährung? Und gibt es eine Möglichkeit, wie man das weiter verbreiten kann?
Also für mich selbst hat die Beschäftigung mit dem Thema alleine zu einer Veränderung geführt. Also Transparenz, was wir schon ein paar Mal hatten, und auch unglaublich schnell dazu geführt. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit Ernährung beschäftigt hätte und dass mir Tierwohl als Beispiel nicht wichtig gewesen wäre. Aber so ein Deep Dive mit dir zusammen führt wahnsinnig schnell oder führte und wird weiterführen zu einer Veränderung in meinem Konsumverhalten und wie ich mich ernähren würde. Also von daher würde ich sagen, der Schlüssel liegt im Heranführen und im Transparenzschaffen.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, für mich persönlich, dass das jetzt alles gerade bei mir sehr präsent ist, aber vielleicht nicht nachhaltig für immer mich wirklich beeinflusst, weil ich jetzt gerade ja wirklich durch einen Supermarkt gehe und die einzelnen Verpackungen anschaue und auch mal auf eine Webseite von irgendeinem Hersteller gehe, weil ich gerade halt wirklich darauf sehr geprimed bin. Jetzt habe ich dich kennengelernt als sehr disziplinierten Menschen. Wir haben ja auch viel über deine Ernährungsweise geredet. Wie schaffst du es, so diszipliniert zu bleiben und so hinter deinen Prinzipien zu stehen?
Ja, ich bin ja Stoiker als Typ und ohne Regeln funktioniert mein Leben nicht. Mir ist Wirkungsgrad sehr, sehr wichtig. Ich will was erreichen und ich mag Ineffizienzen aus meinem Leben rausnehmen. Und wenn ich mir eine Regel bauen kann, ist das eine Brücke zu einer Effizienz. Also jeden Sonntag auf einem Berg laufen ist eine Regel, kann nicht diskutiert werden. Keine Kohlenhydrate zum Frühstück und zum Mittagessen ist eine Regel, kann nicht diskutiert werden. Dadurch baue ich mir quasi ein Framework an Regeln. Das ist die erste Antwort. Die zweite vielleicht als Versuch einer Antwort zu deiner Angst, weil wir dürfen hier nicht zu religiös werden. Wenn wir das schaffen, dass Leute einfach ab und zu den Autopiloten ausschalten und sagen, das ist schon echter Müll, den ich habe. Und dann nur eine Kleinigkeit ändern, dann ist doch das ein total cooler Outcome, oder? Es muss ja nicht, dürfen wir nicht wieder in dieses Schwarz-Weiß und ist das gut, ist das schlecht, sondern ist es besser? Wenn wir das schaffen, dann haben wir doch wahnsinnig viel erreicht.
Auf jeden Fall. Auch jemand, der sich mit Disziplin auskennt und der auch schon in diesem Podcast zu Wort gekommen ist, ist Fußballweltmeister André Schürrle, mit dem du dich ja auch getroffen hast. Und hören wir mal rein, was seine Antwort zum Thema Ernährung ist.
Man versucht auch neue Dinge auszuprobieren, um zu schauen, wie kann man noch ein bisschen seine Leistung steigern, wie kann man noch ein bisschen mehr aus seinem Körper rausholen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Weg dahin, um die perfekte Ernährung für einen selbst zu wählen. Das ist oftmals vielleicht nicht die perfekte Ernährung, was in Studien oder irgendwas steht, sondern eher fürs Gefühl. Was braucht man fürs Gefühl, was auch viel in die mentale Geschichte reingeht, um einfach Bestleistung zu nehmen. Wie fühlt man sich am nächsten Tag, wenn man was gegessen hat, was vielleicht nicht so gut war. Ich glaube, man merkt es direkt beim Aufstehen. Also so ist es zumindest bei mir. Und ich glaube, wenn jeder so in sich reinhört, wenn man eine sehr, sehr fettige Pizza oder Burger am Abend gegessen hat, was absolut sein soll, auch mal, merkt man das auf jeden Fall beim Aufstehen. So ist es zumindest bei mir.
Eigentlich heißt er so logisch. Hör doch mal ein bisschen mehr auf deinen Körper.
Jetzt ist es natürlich so, dass ein André Schürrle als ehemaliger Spitzensportler sehr viel Beratung genossen hat, auch über sein Leben, also über Ernährung und was gesunde Ernährung ausmacht. Andere Menschen sind nicht so privilegiert und es wäre ja eigentlich ein wichtiger Punkt der Erziehung vielleicht. Gerade Kinder, die kein Vorwissen haben, kein Gefühl vielleicht auch direkt mitbringen, auch schon mitzunehmen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Also erstmal ist das ein super wichtiges Thema. Wir haben ja, der Frank Dopeyre hat es ja auch angesprochen, wie quasi falsch ausgerichtet die frühkindliche Ernährungserziehung ist. Also die quasi Aromen ersetzen echte Früchte. Und auch dort kommt die Optimierung zum Preis immer in den quasi in das Zentrum der Entscheidung, was die Kinder vorgesetzt bekommen. Und das ist eigentlich, wenn du ehrlich bist, eine der Grundursachen für das Problem, das wir haben. Und jetzt gehst du mal ein paar Jahre zurück und hast so Kinder im Kindergarten und die kriegen ja ein bestimmtes Verständnis für Lebensmittel und für Geschmäcker und so weiter. Von daher ist das ein Gebiet, in das wir wesentlich mehr investieren sollten als Gesellschaft. Wir haben ja über HIP gesprochen. Und Frank hat ja sehr eindrucksvoll die Marktanteile beschrieben, die HIP hat. Und dass es unmöglich ist, mit mehr Marketinggeld diese Marktanteile zu ändern. Das ist ja eigentlich schön. Und dann gibt's irgendwie einen Bruch, die Kinder kommen in den Kindergarten und dann essen sie Müll. Das ist ja nicht zielführend. Also ich glaube, da müssen wir uns selber ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. Und ich habe da auch so Träume, ne, dass du irgendwie, du kannst ja als Lebensmittelunternehmen, jetzt wenn mein Nutschi ein bisschen erwachsener ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir Foodtrucks haben und du machst Kochkurse mit den Eltern und mit den Kindern und gibst denen Zugriff auf echte Lebensmittel. Das kostet ja nicht die Welt. Ja, und das kannst du machen. Und da auch ein bisschen pragmatischer sein, anstatt da wäre mir der Ruf nach der Politik wäre mir zu einfach.
Aber ich finde es so spannend, wo du jetzt nochmal gerade HIP gesagt hast, weil bei Babynahrung ist es ja wirklich sehr präsent eigentlich. Also da habe ich das Gefühl, da wird schon sehr stark darauf geachtet, ja, was gebe ich meinem Baby für Essen. Und dann eben mit dem Kindergarten kommt da irgendwie so ein Bruch. Und dann gibt es ja plötzlich diese ganzen Kinderprodukte, die voll mit Zucker zum Beispiel sind. Und es ist ja schon irgendwie bizarr, dass man das so akzeptiert als Gesellschaft, dass es sozusagen die Erwachsenenvariante oftmals gibt und dann die noch ungesündere Kinderprodukte. Also warum machen wir da so einen großen Unterschied bei Babys im Vergleich zu Kindern? Warum ziehen wir das nicht durch?
Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage, die wir uns konstant stellen sollten. Und die geht wieder, das ist halt auch zum gewissen Maße eine politische Frage, weil wir die Sachen so bewerben, dass sie natürlich die Kinder anspricht. Ja? Und wir da auch in der Politik sehr locker sind in der Art und Weise, was dürfen wir bewerben, wie viel Zucker darf in den Produkten drin sein. Ja? Wir haben ja gelernt, es gibt anstatt Obergrenzen, haben wir Untergrenzen in bestimmten Produktkategorien. Obwohl ich da als pragmatischer Unternehmer Möglichkeiten sehe, dass wir kleine Schritte machen können, und kleine Verbesserungen bringen können. Warum kann ein lokaler Lebensmittelhersteller wie Grasmeer, wo wir gehört haben, oder der Govinda oder andere, nicht einmal im Monat so einen Schultag machen und hinfahren und sagen, hey Kinder, wollt ihr mal verstehen, wie entstehen Lebensmittel, wie passiert das, oder wie entstehen diese Produkte, wollt ihr sie mal probieren, wollt ihr mal kochen? Das wird doch den Kindern bestimmt Spaß machen, oder? Das ist doch cool.
Wenn es um die Kombination Bildung und Food geht, gibt es aber nicht nur bei den Kindern Nachholbedarf. Klar, dort müssen früh die richtigen Impulse gesetzt werden. Aber Dr. Kai Kolpatzik kennt noch ganz andere Realitäten.
Wir haben damals die Studien durchgeführt, ich hatte sie mit beauftragt, und zeigt sich, dass Kinder zwischen 4 und 14 Jahren 15,7 Werbespots pro Tag konsumieren. Wir haben das vor Corona erhoben, in der Zeit, von daher sind das repräsentative Ergebnisse und nicht durch die Corona-Effekte beeinflusst. Allein Facebook hat an diese Altersgruppe 4 bis 14, die gar nicht bei Facebook sein dürfen, aber Facebook das natürlich weiß durch das Suchverhalten, 10,6 Milliarden Posts pro Jahr platziert. Deswegen, Informationen sind da, die richtigen und die verlässlichen, evidenzbasierten Informationen sind da. Aber auf der anderen Seite wird so ein Gegendruck aufgebaut von einem ja sehr geschickten Marketing, dass die freie Wahl und die freie Suche von Informationen, deswegen das Beispiel mit der Erkältung aktuell angebracht, unter den Top 10 sind 6 Medikamente, nicht die gesponserten, die jetzt gesponsert gekennzeichnet sind, die sind unter den Top 10. Und so ist das im Ernährungsbereich genauso. Wir wissen, dass gezielt Fehlinformationen geschehen, dass Schauplätze aufgemacht mit Fluoridierung beispielsweise, werden Themen auch gemacht, ist das gut, muss das in Trinkwasser oder nicht, um abzulenken vom eigentlichen Thema Zuckerreduktion. Und von daher ist dieser Bereich derjenige, der angegangen werden muss und dort die Effekte zu erwarten, weil da so jetzt eine Zahl, die ich im Koffer habe von Ferrero, sind 700 Millionen Euro Werbebudget in Deutschland. Das ist der Hammer, was da investiert wird, um gezielt das zu platzieren, gute Laune sozusagen damit zu vermitteln, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Ich habe in Deutschland die ersten Studien jeweils zur Gesundheitskompetenz, Health Literacy, zur Ernährungskompetenz, Food Literacy und auch im digitalen Raum, Gesundheitsinformation im digitalen Raum, die digitale Gesundheitskompetenz durchgeführt. Insgesamt ist es jeweils mehr als jeder zweite Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben Probleme im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Und die letzten Studien 2020 zeigen sogar, dass 2 von 3 Menschen, 64% in Deutschland, Probleme haben im Umgang mit Gesundheitsinformationen und dort vor allen Dingen, es geht ums Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden dieser Informationen, um letztendlich Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf meine Lebensqualität, eigene Gesundheit oder auch das Krankheitsmanagement auszahlen. Und dort ist der Bereich, der den Menschen mit Abstand am schwersten fällt, derjenige des Bewertens der Informationen. Die Beurteilung, liegen dort kommerzielle Interessen hinter? Sind das Unternehmen, die Absenderschaft sind? Der ganze Algorithmus von Google ist ja so aufgebaut, dass er kommerzielle Interessen vertritt von sich selbst und den entsprechenden Angeboten.
Wenn ich zum Beispiel gesunde Ernährung google, dann sind die ersten Ergebnisse bei mir gesponserte Links von Kochboxen und Instant Meals in Pulverform. Das sollte nicht so sein. Aber Kai hat auch einen interessanten Ansatz, wo seiner Meinung nach viel mehr Aufklärung stattfinden sollte, nämlich beim Arbeitgeber. Denn von den gesundheitlichen Effekten von gesunder Ernährung profitiert dieser auch. Also lohnt es sich da, Schulungen anzubieten. Gleichzeitig werden auf der Arbeit ja auch oft Essensangebote bereitgestellt. Und bei dem Thema Gemeinschaftsverpflegung, da ist Kai Feuer und Flamme.
Und nehmen wir dort das Beispiel Dänemark mit dem Kopenhagener Modell. Dort ist der Anteil in der Gemeinschaftsverpflegung in Unternehmen, in Krankenhäusern, in Kitas und Schulen, der Anteil kontrolliert biologischer Lebensmittel erhöht worden. Er ist auf 40%, ich meine zuletzt auf 80%. Das hat in Kopenhagen kostenneutral funktioniert, indem gleichzeitig der Fleischanteil reduziert wurde. Die Planetary Health Diet, über die wir heute sprechen, die auch gleichzeitig so die letzten Berechnungen von der Eat Lancet Kommission, der Vereinigung von 37 Wissenschaftlern im Kontext von Lancet, der Medizin oder einer der 3 maßgeblichen Medizinzeitschriften in der Welt, dass die diese Diät umgesetzt haben, die insgesamt 11 Millionen vorzeitige Todesfälle verhindert und das entsprechend kostenneutral und damit auch gleichzeitig darauf wirken, dass die Produktion dieser Lebensmittel entsprechend verändert wird, die Produktionskette verändert wird, was sich wiederum aufs Klima auswirkt, sodass wir hier mit Ernährung, das ist vielleicht einer der Schlüssel jetzt, was vielleicht wieder näher an deine Frage zurückgeht auch, der Schlüssel, in dem wir Ernährung und Klima zusammenbringen, ist eine absolute Win-Win-Situation, wo ich eine klimafreundliche Ernährung ermögliche, komme ich automatisch zu auch einer gesünderen Ernährung, die Adipositas, Übergewicht vermeidet, die frühzeitige Todesfälle vermeidet Und das könnte der Ansatz sein, der ja, die Kaufentscheidung vielleicht auch beeinflusst.
Generell sieht Kai eine große Chance für Lebensmittelhersteller, trotz politischen Unwillens, sich durch gesunde oder gesündere Produkte aus der Masse hervorzuheben.
Eins der besten Beispiele aus den vergangenen Jahren war für mich die Kampagne von Rewe gewesen, die den Schokopudding auf die Litfaßsäulen, Bushaltestellen plakatiert haben und gesagt haben, wir wollen unseren Schokopudding so weiterentwickeln, dass er den Verbraucherinnen und Verbrauchern am besten schmeckt. Und dann gab es eine Reihe von Pudding so in einer so zum Abknicken mit dem Originalprodukt und der minus 10, minus 20, minus 30, minus 40 Prozent Zucker. Und dann konnte man entsprechend das testen als Verbraucher, Verbraucherin und eine Rückmeldung geben, was mir am besten geschmeckt hat. Im Ergebnis kam raus, der Schokopudding mit minus 40 Prozent Zucker hat den Menschen am besten geschmeckt. Das ist so für mich absolut Win-Win. Ich kann das, so wie du sagst, positiv verkaufen, positiv darstellen, aufs Image einzahlen. Und ich bewege mich genau dahin, darum geht es ja, in Richtung des Geschmacks, was schmeckt am besten. Und die Reformulierung ist einfach. Und das aktiv zu nutzen und sagen, ich tue etwas, zahlt dermaßen aufs Image ein und auf eine Markenbindung ja auch, sodass ich klar sagen würde, dass dieses Hervorstechen durch, es sind gar nicht mal geschickte Kampagnen, sondern durch authentische Kampagnen, so würde ich es mal sagen, dann auch voranzugehen und die Verbraucher einzubinden.
Und mit diesen positiven Gedanken nähern wir uns tatsächlich bereits dem Ende. Ich habe keine Lust, diesen Podcast alleine zu beenden. Dementsprechend gehen wir jetzt wieder zurück rein in das Gespräch zwischen mir und Josef. Denn ich wollte von Josef noch wissen, was er sich denn eigentlich von der Industrie wünschen würde.
Dass sie sehen, dass den Ansatz, den wir verfolgen, dass der resoniert. Und wenn das stimmt, dass es resoniert, dass sie dann sagen, dann lass uns doch auch pragmatisch werden und ein bisschen besser werden. Ja, und vielleicht nicht nur EBIT-Margen und COGS und diese ganze technische Begrifflichkeit in den Vordergrund stellen und sagen, Mensch, vielleicht sollte ich mir auch mal die Frage stellen, ob ich mich für Teile der Produktpalette schäme und ob ich Produkte verkaufen würde, für die ich mich schäme. Und wenn diese Überlegung mal im Gros der Lebensmittelbranche angekommen ist, dann glaube ich, hast du einen Teppich zum Umdecken gelegt. Ja? Und dann werden die Leute auch irgendwann umdenken.
Ja, diese Frage finde ich wirklich total stark. Mit dem schäme ich mich für das, was ich da verkaufen oder verkaufen würde. Ich möchte jetzt noch eine längere Sequenz abspielen aus den ganzen Gesprächen, die du geführt hast. Und zwar aus dem Gespräch mit Klaus Mehler. Also wir erinnern uns, der ist ja auch schon seit Dekaden in der Branche unterwegs, hat mit der Lebensmittelzeitung auch wirklich tiefe Einblicke in die Welt der Lebensmittel gewonnen. Also wahrscheinlich hat kaum jemand so Ahnung, wenn es um die Beziehung von Handel und Industrie geht und wie er auf diese Wechselwirkungen der beiden blickt. Das hören wir jetzt noch einmal an.
Wie würdest denn du die Bereitschaft des Handels einschätzen, das gesamte System zu verbessern? Also jetzt quasi mal weg von dem Kassenband jetzt kurz zu gehen, ja, sondern sagen, okay, was können wir denn tun, um innerhalb der planetaren Grenzen zu arbeiten und mehr die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu fördern? Glaubst du, dass du hast jetzt über Allianzen und Verbünde auf der Produzentenseite gesprochen, aber glaubst du auch, dass man mit dem Handel in so einen Schulterschluss gehen könnte?
Glaube ich ja. Also ich generell beklagt der Handel ja sich, dass die Industrie gerne Produkte entwickelt oder selbst Produktkonzepte entwickelt und den Handel nie mit einbezieht. Dann kommt die Industrie oft mit Marktforschung und da sagt der Handel, alles schön und gut. Die Marktforschung findet bei uns, jetzt bin ich leider wieder auf der Fläche, findet bei uns im Laden statt. Der Handel sagt, und das wünscht er sich auch, mehr miteinander reden. Und zwar nicht auf Produktebene, sondern mehr auf einer, ich nenne es mal, gesellschaftlichen, konzeptionellen und strategischen Ebene. Ich gehe nochmal zurück auf das Thema, wir leben Lebensmittel und jeden Tag ein bisschen besser. Die Bereitschaft ist da im Handel. Nur man muss auf ihn zugehen, auf den Handel und mit ihm reden, Konzepte entwickeln. Und das kann auf Zentralebene sein und ich glaube schon, dass die Handelsunternehmen, wenn man den Zugang auch dann hat, da eine Grundbereitschaft auch haben. Wenn ich, das kann ja oft mal auch sein, dass man nicht an die entsprechende, an den entsprechenden, wobei Unternehmer kommen immer an CEO von dem Handelsunternehmen dran, also nicht gleich auf die Einkaufsschiene zu gehen, sondern wirklich mal mit den Strategen, mit der, also nicht mit den, mit der operativen, sondern mit der Strategen und mit den Strategen dann gemeinsam mal über das Thema zu sprechen und gemeinschaftlich Konzepte zu überlegen, aus dem sich dann, ich sag mal, Sortimente entwickeln, beziehungsweise auch Produkte auch mit, oder Produktstrategien dann auch mitentwickeln. Also auf die Frage von dir, ja, ich bin mir sicher, dass eine Bereitschaft seitens des Handels vorhanden ist. Zum einen auf der Zentralstufe-Ebene, wenn Unternehmer direkt, ich sag mal, mit den Handels-, also mit den Strategen in den Handelsorganisationen zu sprechen. Zum anderen, es gibt ja auch sehr starke Kaufleute und das sind ja, also die Handelsorganisationen sind ja Genossenschaften und die Kaufleute sind ja faktisch diejenigen, die in, sagen wir, die großen Unternehmen auch mit, die, die ihren Anteil da auch mit haben, dann auch mit den starken selbstständigen Kaufleuten mal zu reden. Und die Bereitschaft ist grundsätzlich da. Und da bin ich wieder bei dem Kaufmann, den ich vorhin mit dem Teeverkäufer genannt habe. Reden. Mhm. Reden und nicht verkaufen, sondern reden. Und das ist immer etwas, der Handel wehrt sich dann immer gleich, wenn einer mit einer Produktidee kommt. Reden, konzeptionell reden und sagen, können wir etwas gemeinsam, ich sag mal, gesellschaftlich bewegen.
Ich finde es einen sehr, sehr charmanten Gedanken zum Ende unseres Gesprächs, weil das Thema der Marktforschung ist ein sehr, sehr interessantes. Ja. Aber da entdeckt man eine, das formuliere ich es ein bisschen hart, aber eine gewisse Schizophrenie beim Befragten. Ja. Also die Antworten, die man vielleicht zum Kaufverhalten und wie wichtig Tierwohl, gesunde Ernährung ist, korrelieren nicht immer mit dem, was man aufs Kassenband legt. Und deswegen hat der Handel, der stationäre Handel, ist ein Pool an Wissen, den man unglaublich in so ein Produktdesign einfließen lassen könnte und vielleicht auch, das ist auch gleich mit einer Frage an dich verbunden, nutzen könnte, um das Thema gesünder, nachhaltiger, mehr in Einklang auch mit der Wirtschaftlichkeit bringen zu können. Ja, wenn man sagt, führt diesen Dialog, weil es wird wenig Institutionen geben, die besser Bescheid wissen, was der Konsument will, als der Handel.
Das ist richtig und ich glaube, da muss man als Hersteller, sollte man das auch so, also man sollte das auch dem Handel gegenüber so kommunizieren und auch zu zeigen, weil der Handel ist näher am Verbraucher als die Industrie. So, und wie schafft man jetzt, du hast ja gesagt, diese Wirtschaftlichkeit, also die Balance zwischen gesunden Produkten und Wirtschaftlichkeit, auch da wiederum, es gibt ganz klar zurück zum natürlichen Produkt. Je weniger ich zusetze, desto, also weniger muss ich ja zusetzen. Also wir kommen ja aus einer natürlichen Produkt. Also wir haben ja Äpfel. Also ich brauche einen Apfel nicht unbedingt weiterverarbeiten. Apfel ist ein Apfel. Ne? Erbsen sind Erbsen. Ich kann sie natürlich noch mit Rahm, mit allem veredeln, Wertschöpfung. Aber es gibt eben das Thema zurück zum natürlichen Produkt. Weniger ist mehr und reden ist Gold. Das ist so etwas, wo ich sage, und auf Augenhöhe mit dem Handel auch reden. Und der Handel möchte natürlich auch verstanden werden. Das muss man auch sehen. Ne? Er möchte jetzt, er ist ja Mittler zum Verbraucher auch für die Industrie mit. Und dieses Gemeinsame und dieses, was ich vorhin gesagt habe, WKZ, wir kommen zusammen. Das geht nur, und Menschen, es ist immer die menschliche Komponente. Menschen machen Geschäfte. Menschen kommen zusammen. Vertrauen. Und da glaube ich, dieses gemeinschaftliche Entwickeln ist mit Sicherheit der goldene Weg, um es mal so zu formulieren. Und auch nicht unbedingt immer in Marke denken, sondern eher in Verbraucherdenken. Und ob da drauf jetzt, ob dann rauskommt, dass man gemeinschaftlich eine neue Gemeinschaftsbrand macht. Es gibt ja bei der Rewe Feine Welt, es gibt die Beste Wahl, die Edeka hat ihre Eigenmarken. Oder ob man eine Exklusivmarke gemeinsam entwickelt. Oder ob man sagt, ihr seid als Marke so stark, ich brauche euch. Wir machen das gemeinsam auch mit. Das kann man nur gemeinschaftlich mit dem Handel. Und ich habe mit Einkäufern im Handel auch immer mal wieder geredet. Und die wie gesagt, da ist halt so eine Grundhaltung gegen, da kommt jetzt wieder einer mit einem neuen Produkt.
Das kann ich natürlich auch verstehen, weil wahrscheinlich, dass da draußen eine Flut an neuen Produktideen gibt, ja, und es gleichzeitig auch beim Handel eine gewisse wirtschaftliche Realität gibt, der man gerecht werden muss. Jetzt hast du mir zwei Fragen, habe ich noch. Eine hast du mir schon beantwortet, ne, wie die Reise zu einer gesunden Lebensmittelwelt aussehen kann. Ich nehme mit, vernünftig miteinander reden, zusammen an einem Strang ziehen.
Genau, das ist ja wieder, wir kommen zusammen, also gemeinsam reden, ne? Gemeinsam an den Strang ziehen, nicht operativ kurz in Produkt denken, sondern strategisch denken, welche gesellschaftliche Veränderung. Der Wille ist da. Ich wiederhole mich gerne, wir lieben Lebensmittel und jeden Tag ein bisschen besser. Rewe kommuniziert jetzt inzwischen, hat den Slogan weiterentwickelt und diese emotionale Aufladung, dieses Themas Ernährung, Nahrungsmittel, Lebensmittel, diesen Prozess gemeinsam mit dem Handel auch mit zu stützen, zu entwickeln, auch mit, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich nenne jetzt mal ein Drogeriehandelsunternehmen. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Mhm. DM. Das spürt man. Ja. Bei DM spielt der Preis, steht nicht im Fokus. Ist gelernt. Also das ist gelernt und das würde DM auch nie machen. DM gibt es keine Aktionspreise. Das hat der Verbraucher aber über Jahre hinweg gelernt. Ne? Und die haben sich von Anfang an damals über den Götz Werner, über den Gründer so positioniert. Das ist in den Genen auch der Menschheit mit drin. Und eine Edeka, eine Rewe und auch die anderen Handelsorganisationen arbeiten an diesem Thema auch mit dran. Und das geht nur, ich sag mal dann, vielleicht auch weniger mit dem Wettbewerbsdenken, sondern eher mit einem gesellschaftlichen Miteinander, also eine Bewegung auch mit zu fördern und an einem Strang ziehen, so wie du es gesagt hast.
Und ich finde, am Ende kommt es ja genau darauf an, um das Miteinander. Und wenn wir jetzt versuchen, ein allgemeines Fazit zu ziehen, dann sieht das für mich aber zumindest aus der Hinsicht sehr ähnlich aus. Also auch das, was wir jetzt in dieser Folge noch besprochen haben. Also ich kann aus dir rauskitzeln, dass du eine Meinung hast zu Politik. Das ist okay. Aber wenn du wirklich von dir aus einen Tipp geben sollst, dann war dieser Tipp auch, du wünschst dir, dass die Politiker reden mit den kleinen Betrieben, dass man in den Austausch geht. Und ich glaube, dass das ja wirklich am Ende die Ultima Ratio so ein bisschen ist, die man vielleicht aus diesem Podcast mitnehmen kann. Wie wichtig es ist, dass alle Teilnehmer dieser ganzen Branche miteinander reden, füreinander kämpfen, miteinander für eine Mission kämpfen. Und ich finde es in der Hinsicht auch sehr schön, wie du Nutri United, dein Unternehmen, in diesem ganzen Konstrukt siehst, nämlich als Wegbereiter. Eben nicht als die Lösung, die wir jetzt hier präsentieren und sagen, guckt mal an, wir reden über so viele Probleme der Lebensmittelbranche. Vertraut einfach Nutri United und alles wird gut. Sondern zu sagen, ihr seid bereit, die ersten Schritte zu machen und ladet alle ein, mitzunehmen, in Bewegung zu setzen. Als wir mal gesprochen haben darüber, was Nutri United eigentlich ist, hast du auch gar nicht gesagt, das ist ein neues Unternehmen, was ich gründe. Sondern du hast gesagt, Nutri United ist eine Bewegung.
Oder soll eine Bewegung werden, ja.
Ja, und das ist ja der Punkt irgendwie von all dem, glaube ich, den wir setzen können. Und ich hoffe, den wir gesetzt haben mit diesem Podcast, wie wichtig es ist, Dinge in Bewegung zu setzen und wo vielleicht die Schritte gemacht werden können. Und ab hier muss ich auch für mich sagen, habe ich sehr, sehr viel gelernt und ab jetzt werde ich einfach wieder Konsument sein.
Das ist auch okay. Ja, also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht und war so eine quasi ganz intensive Lernreise. Ja, ist toll. Möchte mich
vielen Dank.
Allen, also auch beim ganzen Team bedanken, die da einen unglaublichen Beitrag geleistet haben. Und auch bei den Menschen, die Teil des Podcasts waren. Und die haben mir so viel Sicherheit gegeben, dass das geht. Ja? Und dass wir das zusammen schaffen. Und alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Würde nur hinzufügen, dass wir von diesem Reden ins Umsetzen kommen müssen, und zwar sehr pragmatisch, ohne dass wir von Tag 1 die Welt verändern wollen. Und dass es schön wäre, wenn wir das höflich und respektvoll und inklusiv, nicht moralisierend und wertend machen würden. Dann hätten wir nämlich mehr Energie, uns über Lösungen Gedanken zu machen, weil wir nicht die ganze Zeit uns die Köpfe einschlagen. Und da ziehe ich unglaublich viel raus aus diesem Podcast und gehe erschöpft, wenn ich das sagen darf, aber ganz glücklich hier raus. War echt eine coole Geschichte. Und jeder, der uns da zugehört hat und jede, die uns gefolgt ist, vielen lieben Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, Josef. Es war für mich eine sehr, sehr schöne Reise. Und ich freue mich auch schon darauf, zu beobachten, wie es weitergeht. Denn du hast ja selber gesagt, die Reise ist jetzt hier nicht wirklich zu Ende, sondern
sie geht los.
Eigentlich geht es jetzt los. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bis zu diesem Basecamp dabei war. Und ich freue mich wirklich auf die Zukunft und hoffe, dass wir hiermit vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet haben.
Chris, wir sehen uns auf dem Gipfel. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Geschmacksfragen ist eine Produktion von Podstars bei OMR in Kooperation mit Lutri United. Autor und Host Chris Su. Co-Host Josef Brunner. Projektmanagement Joyce van der Werf und Julia Hüter. Konzept Chris Su, Sarah Gerdes, Michelle Hense, Sophia Steinhuber und Tim Sohr. Content Management Lisa Schmidt und Tim Sohr. Aufnahmen, Produktion und Soundkonzept Lilly Hun, Chris Su und Selvi Karus. Jingle Chris Su. Marketing Greta Kastner und Hannah Gilwald. Executive Producer Carina Wanner. Und natürlich vielen Dank an all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn euch Geschmacksfragen gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt, sowie auf dem LinkedIn-Profil von Josef Brunner und Nutri United mitdiskutiert. Das war die vorerst letzte Folge von Geschmacksfragen. Wir danken euch fürs Zuhören.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.